Ein kurzer Hinweis. In dieser Folge geht es um mutmaßliche sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch. Das kann für Betroffene belastend und retraumatisierend sein.
Hallo Till, es ist über 11 Jahre her und jetzt endlich kann ich die Geschehnisse von damals klarer sehen. Ich war gerade vor 2 Wochen 17 Jahre alt geworden, als ich dich im Dezember 2002 kennenlernte. Ich war unglaublich in dich verliebt. Ich war nicht bloß verknallt, sondern ich habe mich in meiner ganzen Seele hingegeben, geliebt, wie es nur eine 17-Jährige kann. Vorbehaltlos, idealisierend, pur und ohne Hintertür. Ich bin mit dir und Flake mitgegangen, wollte einfach in deiner Nähe sein. Ihr habt mir Koks angeboten und mich mit Schnaps abgefüllt.
Jasmin Stevens liest aus einem Brief, den sie 2013 geschrieben hat. An Till Lindemann. Im Brief schreibt sie über einen Abend vor 22 Jahren. 2 Jahrzehnte ist das her. Und dieser Abend, der lässt sie aber bis heute nicht los.
Ich weiß nicht, ob ich dich mit diesem Brief irgendwie emotional erreiche, aber mir ist es wichtig zu sagen, dass ich finde, dass du dich echt verantwortungslos, respektlos und deine Macht missbrauchen verhalten hast.
Das hier ist die 3. Folge von Rammstein, Row Zero. Ein Podcast vom NDR und der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Elena Kuch. Ich mache diesen Podcast zusammen mit Sebastian Pittelko, Nadja Mitzgert und Daniel Drepper. Und diese Folge heißt Spiel mit Grenzen.
Wir spielen jetzt etwas langsamer als früher.
Ja, damit es mehr lauter ist. Haben die Töne mehr Zeit, wisst ihr?
Ein Tonstudio in Berlin-Prenzlauer Berg. Es ist Sommer 1994. Hier fängt Rammsteins Spiel mit Grenzen an. Till Lindemann steht im Studio, hat Kopfhörer auf. Man kann das Video bei YouTube finden.
Paul? Paul, Paul, Paul. Hör die Stimme hören?
Nebenan, hinter einer Glasscheibe, sitzt einer der beiden Gitarristen von Rammstein am Mischpult.
Paul, ich hab.
Was willst du denn hier?
Die alte Stimme.
Mehr die alte?
Mhm.
Ja, wir kennen.
Und kannst du die andere auch also dazu?
Rammstein gibt es zu dem Zeitpunkt erst seit ein paar Monaten. Im Video wirkt alles noch ein bisschen improvisiert, zusammengeschustert. Gitarrist Paul Landers justiert Regler am Mischpult. Daneben flimmert so ein klobiger grauer Computer, wie man sie in den 90ern halt hatte. Die Stimmung ist gut. Das Tonstudio in der Doku auf YouTube, das ist im Knark-Club. In Prenzlauer Berg, im ehemaligen Ost-Berlin. Das Knark ist eine Institution für die Berliner Musikszene. Und für Rammstein sowas wie die Keimzelle der Band. Nicht der Ort, an dem sie sich gegründet haben, aber der Ort, an dem Rammstein groß geworden ist.
Wilder Wein vor deinem Schloss.
Alle 6 Bandmitglieder kommen aus der DDR, haben dort gearbeitet. Als Korbflechter, als Koch oder als Funk- und Fernmeldetechniker. Einige waren auch Musiker, aber das nur halbtags. Im Berlin der 90er Jahre, kurz nach der deutschen Wiedervereinigung, da erfinden sie sich alle neu. Sie erfinden gemeinsam das Konzept von Rammstein. Ein Konzept, das sie weltberühmt machen wird.
Also es war so Aufbruchstimmung und irgendwie so ein Freiheitsgefühl, was man im Osten jetzt natürlich nicht so kannte. Und man hat gedacht, man kann alles machen. Das war total irre. Ja.
Matthias Hanos kann sich gut an die Zeit damals erinnern. Matthias hat rund 15 Jahre im Knark gearbeitet. Von Mitte der 90er bis 2010.
Also ich habe da als Hausmeister angefangen und irgendwann war ich dann Barmann, Kassierer, habe dann die Abrechnung mitgemacht, eigentlich Karaoke-Jockey, Einkäufer, was gab's noch?
Er war erst Hausmeister, später Mitbetreiber.
Ja, Geschäftsführer dann später.
Bis der Club dann schließen musste.
Ja, das war so. Also einfach mal die komplette Palette.
Meine KollegInnen Nadja und Sandro sind mit Matthias an der Greifswalder Straße verabredet. Nummer 224.
Wie ist denn das, hier zu stehen jetzt?
Nee, nicht so schön. Also es ist komisch und mehr weinendes Auge als lachendes. So und ja, ist ein bisschen unangenehm.
Der Altbau ist mittlerweile hochwertig saniert. Die Fassade ist frisch gestrichen. Früher war hier im Hinterhaus eine Uniformschneiderei und im Keller eine Darmwäscherei, also Darm von Tiergedärmen. Später zog in das Gebäude der DDR-Jugendclub Ernst Knag ein, benannt nach einem Komponisten und Widerstandskämpfer gegen die Nazis. Früher war die Einfahrt offen. Heute verschließt eine massive Edelstahltür die gesamte Toreinfahrt. Eigentlich kein Reinkommen mehr. Außer man hat Glück.
Kommen wir hier durch? Okay. Also man kam.
Jetzt sind wir drin.
Man kam hier durch?
Genau, das ganze Hinterhaus sozusagen war der Club. Also er fing schon hier an. Hier unten war so First Floor, erster Stock. Ne? Da waren unsere Büros so und alles, was dann so hier drüben war, das war alles dann schon der Club. Na, und hier unten war der Konzertfloor, wo die Konzerte stattgefunden haben.
Mitte der 90er spielt im Knag fast jeden Abend eine andere Band. Neben Rammstein auch andere Ostberliner Rockbands, wie Knorkator und In Extremo.
War alles dabei. Wenn man 15 Jahre hier gearbeitet hat und ich glaube, wir hatten hier im Jahr 200 Konzerte.
Damals sind die Fassaden im Hinterhof noch nicht cremeweiß.
Dann bleibt da nicht allzu viel hängen.
Sondern draußen ist alles grau vom Ruß der Kohleheizung.
So, sicherlich Rammstein, ja.
Und drinnen knallt es.
Die einfach auch so bekannt geworden sind, aber hier waren auch Knorkator.
Deine Ohren, was sagen die heute nach so einem langen Rausch?
Was?
Deine Ohren?
Was?
Musikalisch feilen Rammstein lange an ihrem Sound und an ihrem Image. Sie gelten als harte Arbeiter. Till Lindemann hat mal in einem Interview gesagt, dass sie am Anfang einfach auffallen wollten, mit extremen Texten und extremer Musik. Das hat geklappt. Auch wenn die Band damit offenbar selbst nicht gerechnet hat.
Und dann haben die da ein Konzert eingerührt. Und das war meines Erachtens das allererste Konzert, was Rammstein überhaupt gegeben hat. Oder stand auf dieser Karte oder auf diesem Flyer stand noch irgendwie Feeling B und wie auch immer die ganzen Bands von denen, wo sie davor gespielt haben, hießen. Und da habe ich dann schon so gedacht, na, ob das gut geht, wenn die ganzen Leute eigentlich diese anderen Bands sehen wollen und dann kommt das da. Also die haben dann auch ihre Bühne aufgebaut. Und haben da, weiß ich noch wie heute, irgendwie Gitter vor die Bühne gebaut, weil die Begründung kam, nicht, dass die uns hier mit Flaschen beschmeißen. Okay, dann haben die natürlich auch einen Soundcheck gehabt so und dann habe ich so gedacht, oh Gott, das will doch keiner hören, die schmeißen bestimmt mit Flaschen.
Bei YouTube kann man Ausschnitte von einem frühen Konzert in Rostock finden. Martialischer Gesang beim Soundcheck zu Weißes Fleisch. Im Song begibt sich Till Lindemann künstlerisch offenbar in die gewalttätige Rolle eines Triebtäters.
Tier, Tier, Fleisch, 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 Tier, Tisch, Tier, Fleisch.
Dein weißes Fleisch erleuchtet mich.
Ein Konzertmitschnitt von 1994 auf YouTube. Alle 6 Bandmitglieder auf der Bühne. Sie tanzen, headbangen, schwitzen. Mit nackten Oberkörpern. Auch Feuerwerk gibt es. Schon damals. Gitta Lindemann ist die Mutter von Till Lindemann. und eine ehemalige Kulturjournalistin aus dem NDR. Sie hat 2023 ihre Memoiren veröffentlicht. Darin beschreibt sie auch ihren Sohn. Es gibt eine Aufnahme von ihrer Lesung in Schwerin.
Was könnte geschehen, wenn? Diese Frage kennt er nicht. Er probiert, er testet sich aus. Seine Texte sind keine Frage des Mutes, sie sind in ihm. Denn über sich redet er nicht, über seine Sehnsüchte, seinen Schmerz, das schreit er heraus in seinen Gedichten.
Gitta Lindemann ist stolz auf ihren Sohn. Menschen auf der ganzen Welt kennen seine Texte, singen weltweit auf Deutsch mit. Er ist ein Superstar. Laut seiner Mutter ist er trotzdem auf dem Boden geblieben.
Aber das ist nichts gegen einen mecklenburgischen Sonnenaufgang über Moor, sagt er. Wenn du siehst, wie die Rehe aus dem Gebüsch kommen und du in dieser großen Stille die unterschiedlichen leisen Tiergeräusche wahrnehmen kannst. Diese Landschaft erdet ihn und macht ihn auch demütig.
Till Lindemann wächst in Mecklenburg-Vorpommern auf, in einer Künstlerkolonie. Damals leben berühmte Schriftstellerinnen wie Christa Wolf und Helga Schubert da. Vor allem Christa Wolf gilt schon in der DDR als sehr bedeutend. Till Lindemanns Vater ist Kinderbuchautor. Er ist in der DDR bekannt, beliebt und staatstreu. Erst nach der Wende wird bekannt, dass Till Lindemanns Vater für die Stasi gespitzelt hat. Das Vater-Sohn-Verhältnis gilt als angespannt. Es gibt oft Streit. Und es gab auch mal körperliche Gewalt. Als Jugendlicher war Till Lindemann auf einem Sportinternat. Er ist Leistungsschwimmer, er kennt den Drill, das Durchhalten und Aushalten. Till Lindemann gilt damals sogar als Olympiahoffnung. Wir haben hier beim NDR einen Kollegen in Schwerin. André Keil recherchiert seit Jahren zu Doping im DDR-Sport. Er hat herausgefunden, dass viele Kinder und Jugendliche aus Till Lindemanns Schwimmverein gedopt wurden. Es liegt nahe, dass auch Till Lindemann zu den gedopten Athletinnen gehörte. Das LKA hat ihm einen Vernehmungsbogen geschickt. Er ließ ihn unbeantwortet. Ob Till Lindemann selber wirklich gedopt wurde, wissen wir nicht. Aber Betroffene dieses Staatsdopings leiden bis heute darunter. Sie wurden missbraucht, hatten oft keine Ahnung, was da mit ihnen passierte. Wir können nur spekulieren, welchen Einfluss das DDR-Sportinternat auf Till Lindemann hatte. Till Lindemann selbst lässt eine Anfrage dazu inhaltlich unbeantwortet. Nach der 10. Klasse geht Till Lindemann von der Schule, verlässt den Leistungssport und wird Handwerker. Er wird Teil der alternativen Musikszene in Schwerin. Nach der Wende zieht er nach Berlin. Er, seine Freunde und auch seine späteren Bandkollegen feiern wilde Partys. Sie saufen. Sie haben einen eigenen Drink. Man nimmt einen Tequila-Shot, schüttet den mit Sekt auf, Bierdeckel drauf, dreimal auf den Tisch knallen und auf Ex trinken. Druckbetankung. Das Ganze nennen sie Slammern. Bis heute hält sich das Slammern am Rande von Rammstein-Konzerten. Uns haben mehrere Frauen aus der Row Zero erzählt, dass sie den gleichen Drink bekommen haben. Auf Partys. Serviert von Till Lindemann. Markus Kafka lernt Rammstein kennen, Mitte der 90er. Auf seinem Schreibtisch landet die Vorabkassette zu Rammsteins erstem Album, Herzeleid.
Also in dem Moment, als Rammstein auf der Bildfläche erschienen sind, gab es zunächst mal in Deutschland nichts Vergleichbares. Also man hat ja dann schnell den Begriff neue deutsche Härte kreiert. Also es gab sehr wohl Metal-Bands in Deutschland. Es gab auch internationale Bands, die vorher schon so ähnlich klangen wie Rammstein. Aber es gab eben nicht die Verbindung aus speziell dieser Musik und nicht nur irgendwelchen deutschen Texten, sondern solchen deutschen Texten. Dass diese Texte eben von Anfang an sehr lyrisch waren und sehr provokant auch. Und dass die Band halt es auch geschafft hat, von Anfang an zu polarisieren.
Markus Kafka fängt 1995 an, bei Viva zu moderieren. Er ist von Anfang an mit dabei, als die goldenen Jahre des Musikfernsehens beginnen. Alle zwischen ungefähr 12 und 29 gucken das damals. Ich habe in den 90ern auch stundenlang Musikfernsehen geguckt. Das hat meine Jugend mitgeprägt. Ich habe sogar Faxe an Viva geschickt und auf teuren Hotlines angerufen. Und Markus Kafka, der wird in der Zeit selbst zum Star. Rammstein versteht damals schnell, wie wichtig Musikvideos sind, über die dann alle sprechen. Das Video zu Engel von 1997. Auch damals schon eine kalkulierte Provokation. Nackte Frauen, Alkoholgelage, Kinder, die wie Totenköpfe geschminkt sind. Viva spielt den Clip. MTV, der andere wichtige Musiksender zu dieser Zeit, spielt das Engel-Video gar nicht.
Das wiederum hat dazu geführt, dass jemand aus dem Musikmanagement von MTV, der auch darüber bestimmt hat, welche Videos bei MTV laufen oder nicht, von der Band, na sagen wir mal, ein bisschen in die Mangel genommen wurde. Der ist beim Hurricane Festival in Schesel, wurde der an den Stuhl gebunden und an einem Stuhlbein, an seinem Bein wurde eine Rauchbombe gezündet und daraufhin hat er halt die Band angezeigt. Ich kenne den Betroffenen natürlich. Und der hatte in dem Moment echt Todesangst. So, und der konnte ja auch gar nicht wissen, dass das eine Rauchbombe ist, die ihn, wenn alles gut läuft, nicht verletzt. Und der kannte die Typen ja nicht. Das hat den nachhaltig traumatisiert. Und das ist eine Episode, über die spricht er bis heute nicht gerne. Und deswegen, also wir, die wir da von Viva-Seite drauf geguckt haben, was da bei MTV jetzt gerade so abläuft, wir fanden das schon hochgradig verstörend und dachten uns dann schon mal so für einen Moment, warte mal, mit wem haben wir es denn hier zu tun?
Die Band und Till Lindemann haben Anfragen zu dem Fall unbeantwortet gelassen. Till Lindemanns Anwalt schreibt allgemein, dass die Vorgänge Jahrzehnte zurückliegen. Auf Viva läuft damals in den 90ern ein Porträt der Band. Darin erzählte Lindemann, wie er das Verhältnis zwischen Männern und Frauen sieht.
Frauen wollen ja, dass man ihnen nachsteigt. Das ist ein normales Balzverhalten. Jeder V hat ein riesengroßes Pfauenrad hinten dran. Und jeder Buntspecht ist bunter als das Weibchen. Der Mann kümmert sich um die Frau, um Balz. Sie kämpfen miteinander. Also, und die Frau steht dann eben das Weibchen beziehungsweise und wartet nur drauf, dass irgendwas passiert. Also irgendwie lassen sich umgarnen. Also man steigt einer Frau nach. Das ist das Normalste in der Welt.
Als Jasmin Stevens Till Lindemann 2002 zum ersten Mal persönlich trifft, will sie ihn unbedingt richtig kennenlernen. Jasmin ist da gerade 17 Jahre alt geworden. Ein Teenager und ein riesiger Rammstein-Fan. Ein Till Lindemann-Fan, um genau zu sein. Und sie ist unglaublich verliebt. Wir treffen Jasmin, mittlerweile Ende 30, in Prenzlauer Berg. Hier im Kiez lebt auch Till Lindemann, bis heute. Jasmin nicht mehr. Aber sie hat noch einen kleinen, staubigen Kellerraum behalten. Sie ist nur noch sehr selten hier.
Was ist jetzt hier? Also, hier oben ist mein Schrank mit meinen Erinnerungen. Und hier hätte ich jetzt die Hoffnung, dass ich Fotos finde aus der Zeit.
Jasmin Stevens heißt eigentlich anders. Auch sie will aber nicht, dass diese Geschichte für immer an ihr kleben bleibt. Genauso wie Cynthia aus unserer ersten Folge. Im Keller öffnet Jasmin langsam Kiste um Kiste.
Ach ja, guck mal.
Blättert durch alte Tagebücher.
Huch.
Guckt Fotos an.
Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern, bis ich hier... Da bin ich auch schon älter.
Erinnerung.
Da bin ich schon über 18.
Einige würde sie lieber verdrängen. Vor allem die von dem einen Abend im Dezember 2002.
Ach, guck mal, das ist die Autogrammstunde. Da ist es, also das ist Till, man erkennt es kaum. Aber.
Jasmin breitet Fotos aus, auf dem geziegelten Kellerboden.
Ich guck mal, ob ich noch bessere Fotos finde.
Auf den Fotos sieht man Till Lindemann. Ah, ja, mal, oder vielmehr seine 20 Jahre jüngere Version. 39 ist er damals.
Ja, da war er auch noch ein bisschen jünger.
Er signiert sein Gedichtband Messer, der damals gerade rauskam. Und Jasmin ist bei der Signierstunde.
Ja, das ist... Und da grinse ich total blöd. Aber guck mal, ich zitter. Das war die Autogrammstunde, die er gegeben hat, wo wir uns kennengelernt haben. Es waren gar nicht so wahnsinnig viele Leute da, so habe ich zumindest in Erinnerung. Und ich war krass aufgeregt und glücklich. Ja, richtig glücklich. Boah, das geht mir schon ganz schön durch.
Jasmin wächst in Ost-Berlin auf. So in der 6., 7. Klasse hört sie das erste Mal von Rammstein. Die Jungs aus ihrer Klasse performen in der Schule eine Playback-Version von Du hast. Der doppeldeutige Refrain bei Du hast ist der wahrscheinlich eingängigste und bekannteste von allen Rammstein-Songs. Playback ist damals ein ziemlich großes Ding in deutschen Kinderzimmern. Es gibt eine extrem erfolgreiche Sendung bei RTL. Die Mini-Playback-Show. Habe ich natürlich auch geguckt. Jasmin mag Rockmusik. Und Rammstein. Aber noch viel wichtiger ist Till Lindemann. Gemeinsam mit einer Freundin steigert sie sich voll rein. Sie verliebt sich in Till. So auf diese Art, wie das wohl nur Teenies können. Er ist ihr Star. Die Signierstunde von Till Lindemanns Gedichtband, die ist für Jasmin also die Gelegenheit. Endlich kann sie ihr Idol kennenlernen. Sie ist fest entschlossen, mit ihm zu reden.
Und ich habe ihn dann gefragt. Ich meinte, du, wir gehen dann auch noch mit Leuten was trinken. Hast du Bock mitzukommen? Und dann meinte er, ja, ich muss hier noch den Kram wegräumen. Wie lange bleibt ihr denn? Und dann meinte ich, ja, bestimmt lange. Und meinte er, ja, okay, dann bis später. Und da hatte ich ihm halt die Bar genannt, in die wir gingen. Und dann kam er mit Flake gemeinsam.
Till und der Rammstein-Keyboarder Flake setzen sich in die Bar. Aber nicht zu Jasmin und ihren Freunden, sondern an einen anderen Tisch.
Und nach einer Weile meinten sie halt, ja, wir würden jetzt noch in das Haus von Flake fahren, magst du mitkommen? Und dann habe ich gesagt, ja, gerne.
Jasmin steigt zu Till und Flake ins Auto. Sie lässt ihre Freunde in der Bar zurück. Sie setzt sich auf die Rückbank von einem weißen Mercedes-Oldtimer. Der gehört Flake, der auch am Steuer sitzt. Till Lindemann auf dem Beifahrersitz, Jasmin hinten. Die drei fahren los. Während der Fahrt fragt Till Jasmin, ob sie gar keine Angst hat. So allein mit zwei Männern. Irgendwann öffnet Till Lindemann das Handschuhfach, holt eine CD raus. Mutter von Rammstein. Darauf legt er sich eine Line Koks. All das versichert uns Jasmin Stevens auch an Eidestadt. Lindemann und Flake denken zu diesem Zeitpunkt noch, Jasmin ist 22. Sie hat gelogen, hat sich älter gemacht, weil sie unbedingt mit will. Aber direkt nach der Ankunft im Haus gesteht sie Flake, dass sie erst 17 ist. Flake ist sauer. Till Lindemann reagiert gelassener.
Also ich habe eigentlich auch ein bisschen aus seiner Reaktion geschlossen, dass es ihm eigentlich ein bisschen wurscht ist, wie alt ich bin. Und dass er nicht die Notwendigkeit gesehen hat, da irgendwas eine Lüge zu erzählen.
Jasmin erinnert sich noch, dass der Abend im Wohnzimmer von Flakes Landhaus in Brandenburg weitergeht. Dass es dort eine große Fensterfront gibt, mit Blick auf den See. Die drei hören Musik und trinken. Till Lindemann und Flake bieten Jasmin Bier an. Und Wodka. Jasmin wird immer betrunkener. Eigentlich weiß sie, wie sich das anfühlt. Sie war auch vor diesem Abend schon betrunken. Sie sagt, an diesem Abend war ihr Mund so wahnsinnig trocken. Und die Wände wären auf sie zugekommen. Jasmin erinnert sich schwammig, dass Till irgendwann in den Keller geht und sich schlafen legt. Sie selbst soll zum Schlafen eine Treppe hoch, in den ersten Stock. Flake bringt sie dahin. Sie sagt, dass sie vielleicht kotzen muss.
Und dann hat Flake mir das Zimmer gezeigt, wo ich schlafen kann. Und das war die Treppe rauf. Und dann war ich schon, also bin ich mehr die Treppe rauf gekrabbelt als gelaufen. Und dann legte ich mich ins Bett. Und Und dann legte sich Flake neben mich und ich habe gemerkt, ja, genau, und da habe ich mich weggedreht von ihm. Ja, und dann können wir kurz Pause machen.
Absolut.
Flake ist der Keyboarder von Rammstein und auf der Bühne quasi das Gegenstück zu Lindemann. Der Anti-Star. Dünn, schüchtern, zappelig, ungelenk. Man könnte auch sagen, Till Lindemann braucht Flake, um sich selbst als kraftvollen Typen zu inszenieren. Und Flake? Der macht quasi aus der Not eine Tugend. Aus all seinen Ängsten und Neurosen schafft er die Figur des Bühnenclowns. Der lustige Sidekick neben dem ernsten Sänger. Anders als Till Lindemann ist Flake kein Frauenmagnet. Als Kind hat er gestottert. Als Erwachsener bekommt er ohne Alkohol bei Frauen oft kein Wort raus. So erzählt er das. In seiner Autobiografie Der Tastenficker schreibt Flake: Nüchtern erlebte ich keine sexuellen Abenteuer. In einem Interview mit Radio 1 beschreibt er seine Nähe zum Alkohol.
Also ich habe mich als starken Trinker gesehen oder ich habe offensichtlich Alkoholmissbrauch betrieben. Also das kann ich mit Fug und Recht behaupten. Und ich war der Meinung, halb besoffen ist rausgeschmissenes Geld. Da braucht man auch erst gar nichts zu trinken. Und es gab also viele Partys, wo ich nicht weiß, wie ich ins Bett gekommen bin.
In einem Zeitungsinterview mit der Märkischen Allgemeinen sagt er, betrunken waren mir die Konsequenzen, die Sex hat, egal. Und in seinem anderen Buch, Heute hat die Welt Geburtstag, schreibt Flake, wenn eine Frau überraschenderweise doch einmal nicht Nein gesagt hat, lag das größtenteils daran, dass sie noch betrunkener war als ich. Das soll wohl selbstironisch klingen. Jasmin kann über die Aussage nicht lachen. Zurück ins Jahr 2002. Die 17-jährige Jasmin ist mit Till Lindemann und Flake gefahren, nach Brandenburg ins Landhaus. Sie liegt also an diesem Abend sturzbetrunken in einem Bett. Flake, damals 36, legt sich neben sie.
Und da war ich schon stutzig, weil ich dachte, was soll das denn? Und habe mich von ihm weggedreht. Und dann hat er irgendwie sowas wie, oder ach, was soll's? Also so ein Laut von sich gegeben, der für sowas deutlich gemacht hat und mich dann auf den Rücken gedreht. Und dann hatten wir Sex, aber ohne irgendwelche Form von Zärtlichkeiten. Also da gab es keine Küsse oder Streicheleinheiten oder so, sondern ich lag halt da und hab mir das Schauspiel angeguckt.
Jasmin sagt nicht nein.
Und
sie lässt das Ganze über sich ergehen und ekelt sich.
Dass ich da halt lag und mir das angeschaut habe und wusste, Und da war für mich auch null Attraktion. Also ich habe mich zu ihm überhaupt nicht hingezogen gefühlt.
Und hast du das Gefühl, dass du in der Situation nein hättest sagen können?
Am nächsten Morgen will Jasmin so schnell wie möglich nach Berlin zurück.
Das ist eine sauschwierige Frage, weil natürlich hätte ich mir sehr, sehr gewünscht, dass ich Nein gesagt hätte. Dass ich gesagt hätte, Alter, nimm die Finger von mir, ich will das nicht. Und ja, warum habe ich das nicht gemacht? Das ist die Frage.
Heute sieht Jasmin das alles etwas anders. Sie sagt, Moment mal. Der Typ war damals Mitte 30.
Ich war 17, das wusste er zu dem Zeitpunkt definitiv. Er hat gewusst, dass ich extrem viel Alkohol getrunken habe. Er hat gewusst, dass er ein Superstar ist und ich ein junges Mädchen. Punkt. Ob die nun Nein sagt oder nicht, es wäre schön gewesen, wenn da einfach Anstand gewesen wäre. Anstand, mich nicht anzufassen.
Jasmin sagt, dass sie das mit Flake nicht gewollt hat. Noch jahrelang wird dieser Abend sie beschäftigen. Da ist sie schon eine erwachsene Frau. Sie wird eine Therapie machen. Wird versuchen, den Abend zu vergessen. Sie scheitert daran. In dieser Zeit schreibt sie auch den Brief an Till Lindemann. Den vom Anfang der Folge. Damals aber, mit 17, als Teenager, da ist Jasmin unsterblich in Till verliebt. Eine Fanliebe. Mit ihrem Star tauscht sie nach diesem Abend im Landhaus Nummern aus. Und er ruft an, spricht auf den Anrufbeantworter bei ihrer Mutter. Und sie trifft Till Lindemann wieder. 3 weitere Male. Sie haben auch Sex. Einvernehmlich. Flake lässt die Vorwürfe über seine Anwälte zurückweisen. Die argumentieren, es ginge um seine Intimsphäre und es handle sich um unzureichend belegte Tatsachen. Auf konkrete Fragen zu diesem Abend und den Erlebnissen von Jasmin, auf die antwortet der Rammstein-Sänger Till Lindemann nicht inhaltlich.
Und ja, aus meiner heutigen Sicht, wenn ich mir einen 17-Jährigen angucke, ist das für mich ein Kind. Ich sehe wirklich das Kind da drin und mir ist es ja unbegreiflich, wie erwachsene Männer das nicht sehen können. Wie erwachsene Männer das komplett ausblenden können, dass sie ein Kind vor sich haben. Das ist, also finde ich, erschütternd.
Jasmin sagt, die Gesellschaft war an einem anderen Punkt. Vor 20 Jahren, als das alles passiert ist. Auch deshalb hat Jasmin über ihre Erlebnisse nicht früher öffentlich gesprochen. Ob Till ihren Brief je bekommen und gelesen hat, weiß sie nicht. Sie hat ihn auf jeden Fall abgeschickt, sagt sie.
Ja, ich finde eigentlich, die strafrechtliche Frage ist die eine, aber die viel größere Frage ist die moralisch-ethische. Und das ist eigentlich das, worum es mir auch geht. Also dieses immer wieder klarzumachen, so, Mann, Leute, wenn ihr in der Öffentlichkeit steht, seid euch der Verantwortung bewusst. Wenn ihr dann bewusst auch noch Figuren kreiert, die Projektionsflächen bieten, umso mehr. Und ich glaube halt nicht, dass es sich da nur um Rammstein handelt, sondern dass es halt gehört eigentlich zum guten Ton dazu, auch über die Stränge zu schlagen und Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das sagt man ja nicht umsonst, sodass es irgendwie zusammengehört und dass es da auch Zeit ist, das zu dekonstruieren und zu sagen, was haben wir da uns eigentlich geschaffen für eine Realität? Also wir alle und was machen wir denn da eigentlich mit? Und wollen wir das? Ja, das ist auch mein Anliegen und deswegen traue ich mich auch mit meiner Geschichte jetzt raus, weil es mir wichtig ist, dass das thematisiert wird.
Selbst ihrem Ehemann erzählt Jasmin erst, als sie schon eine Weile zusammen sind, von ihren Erlebnissen mit den Superstars. Sie schweigt. Lange. Bis Shaby Lynn kommt und ihre Erlebnisse beim Rammstein-Konzert in Vilnius öffentlich macht. Im Sommer 2023. Als eine andere Frau den Mut hat, etwas zu sagen, spricht Jasmin mit uns. Als Shelby die Vorwürfe gegen Till Lindemann öffentlich macht, kommen sofort die Klagen. Till Lindemanns Anwälte gehen mit juristischen Mitteln gegen sie vor. Es geht nämlich ganz schnell auch um die Grenzen des Sagbaren. Also um die Frage, wer was öffentlich sagen darf und wer nicht. Und was nicht. Shelby Lynn sorgt mit ihren Posts, Tweets und Videos für Öffentlichkeit. Und für Aufmerksamkeit. Mit ihren Schilderungen von ihrem Erlebnis unter der Bühne. Und mit der Behauptung, während des Konzerts unter Drogen gesetzt worden zu sein. Mit den Fotos ihrer vielen blauen Flecken, damit zeigt sie, ein Abend bei einem Rammstein-Konzert kann auch so ausgehen. Schnell geht es also auch darum, wer die Deutungshoheit hat. Wer die Wahrnehmung prägt. Die von Rammstein. Die von den Konzerten, die von Till Lindemann. Die Wahrnehmung der Row Zero.
Till Lindemann wanted to fuck me. And I said no. And he got so angry at me. So angry. Oh my God, don't meet your idols. This is the worst day ever.
Till Lindemanns Anwälte lassen ein Gutachten erstellen. Sie wollen Shelby Lynns Glaubwürdigkeit erschüttern. Sie beauftragen einen Rechtsmediziner aus Köln. Er soll die blauen Flecken von Shelby Lynn begutachten.
Okay. Something here. This gigantic disgusting fuck off bruise.
Es ist eine Ferndiagnose. Nicht unüblich in der Rechtsmedizin. Der Mediziner guckt sich die Fotos und Videos von Shelby an. Er kommt zu dem Schluss, dass es sich wohl nicht um Fremdeinwirkung gehandelt haben soll. Allerdings hat Shelby das auch nie behauptet. Sie hatte lediglich gesagt, es sei ihr an dem Konzertabend zugestoßen. Wie? Das weiß sie bis heute nicht. Sie hatte einen Filmriss. Und den Filmriss hatte sie, davon ist sie auch bis heute überzeugt, weil ihr jemand etwas in den Drink getan hat. Jemand. Sie hat nicht direkt Till Lindemann oder ein anderes Bandmitglied beschuldigt. Das sind feine, aber sehr wichtige Details. Und diese Details machen am Ende den Unterschied. Till Lindemanns Anwälte klagen zwar, aber Shelby gewinnt im Spätsommer vor Gericht. Sie darf bislang weiterhin öffentlich davon erzählen, wie sie das Rammstein-Konzert in Vilnius erlebt hat und was ihr passiert ist. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Das Verfahren läuft weiter.
For a lot of people, you know, I think they're thinking, fuck, okay, maybe there is something here. She is telling the truth if she's not being done.
Shelby erzählt, wie sehr sie sich damals freut. Sie glaubt, die Leute würden jetzt endlich kapieren, dass sie keine falschen Behauptungen aufgestellt hat. Im Gegenteil.
I think a lot of people are realizing, okay, maybe she is telling the truth. You know, so that it's so important that it did go in my favor.
Im Sommer 2023, nach Vilnius, ist Rammstein weiter auf Stadiontour. Trotz der Berichte zu den Vorwürfen gegenüber Till Lindemann. In Berlin spielt die Band an 3 Tagen hintereinander, vor jeweils gut 60.000 Menschen, im Olympiastadion. Aber es gibt Protest gegen die Auftritte.
Keine Show für Täter!
Vor das Stadion ziehen ca. 300 DemonstrantInnen, überwiegend Frauen. Manche halten Schilder hoch. Auf der anderen Seite die Fans. Es riecht nach Bratwurst und Schweiß. Hochsommer, 35 Grad. Es läuft das Lied Pussy. Trotz des sexualisierten Inhalts oder gerade deshalb einer der beliebtesten Songs der Band. Die meisten Fans tragen schwarze Band-T-Shirts. Auf einem steht vorne, manche führen und auf dem Rücken dann, manche folgen. Die Fans sind überwiegend Männer zwischen 40 und 50. Auf dem Parkplatz, Autokennzeichen aus ganz Deutschland. Auf einem Pappschild auf einem Fanwohnwagen steht, ficken 2 Euro. Ein Fan macht passend zu dem Lied Pussy erst so eine Wichsgeste in unsere Richtung und gibt uns dann ein nachdenkliches Interview.
Ich meine, ich selbst als Rammstein-Fan stehe da zwiegespalten. Na klar, glaubt man natürlich auch den Frauen, man glaubt natürlich auch der Band. Und ich finde, Vorverurteilung, so wie in diesem Sinne, ist total fehl am Platz. Man sollte das auf jeden Fall den Behörden überlassen mit den Ermittlungen und abwarten, was daraus jetzt wird.
Viele Fans erzählen mir, sie wollen, dass die Justiz entscheidet, ob Till Lindemann Grenzen überschritten hat. Zu dem Zeitpunkt läuft gerade das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Berlin. Es geht um den Verdacht der Begehung von Sexualdelikten und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Vor dem Stadion geht es den Fans also viel ums Gesetz, den DemonstrantInnen aber auch um moralische Grenzen. Die DemonstrantInnen provozieren die Rammstein-Fans. Als Reaktion auf die Vorwürfe verbietet die Senatorin in Berlin die Row Zero. Irgendwann im Stadion während der Show verteilt Rammstein rote Herzluftballons an die Fans. Die schaumspritzende Peniskanone, auf der Till Lindemann bei Konzerten normalerweise reitet, die hat Rammstein nach den Anschuldigungen aus dem Programm genommen. Und trotzdem spielen die Männer von Rammstein an diesem Abend ihre Show wie eh und je. Feuerwerk und viele Songs, mit denen sie schon früher provoziert haben. Über Jahrzehnte haben sie die Klischees von Rockstars bedient. Wilde Aftershow-Partys. Viel Sex, viel Alkohol und Drogen. Till Lindemann ist seit 30 Jahren berühmt. Seit 30 Jahren feiert er nach der Show. Er scheint nicht ruhiger geworden zu sein, eher im Gegenteil. Und offenbar definiert er sich auch über die Wirkmacht seines Penis. 2006 hat er mal ein Interview im Playboy gegeben und gesagt, er müsse noch ganz viel ficken, quasi auf Halde, falls mal schlechte Zeiten kommen. Seit 30 Jahren ist er daran gewöhnt, angehimmelt zu werden. Niemand scheint Till Lindemann in all der Zeit Grenzen gesetzt zu haben. Das hat so ähnlich auch Anna Jakina beobachtet, die russische Musikmanagerin aus unserer zweiten Folge. Anna vergleicht das mit einer Sekte. Alle glauben dem Guru. Alle folgen seinen Anweisungen. Ist das Umfeld von Till Lindemann so sehr an sein Verhalten gewöhnt, dass ihm schon lange niemand mehr widerspricht? Ausgerechnet ein Rammstein-Fan stellt sich öffentlich gegen Rammstein und Till Lindemann. Und das immer wieder. Shelby Lynn geht mit ihrem Namen und ihrem Gesicht an die Öffentlichkeit und bringt das System Row Zero ins Wanken. Shelby Lynn gibt den ganzen Sommer über Interviews, spricht auf Events für Frauenrechte, tritt im Fernsehen auf. Till Lindemann hat seine Position, seine Bekanntheit, seine Superstar-Aura ausgenutzt, sagt Shelby. Und allein, dass sie ohne ihr Wissen für Sex mit ihm rekrutiert wurde, ist aus ihrer Sicht eine Grenzverletzung und letztlich Missbrauch. Shelby Lynn steht an diesem Herbstabend 2023 ein wenig verloren in einem Seiteneingang des Deutschen Bundestags.
Hi, hi. I just wanted to ask you, how does it feel to enter the German Parliament today?
Bizarre.
Mein Kollege Sebastian fragt Shelby, wie es ist, im Deutschen Bundestag zu sein.
No, it feels, I don't know, it's cool, cool, really cool, and important, I think.
Shelby sagt, es fühlt sich wichtig an, dass eine normale Person im Bundestag spricht.
You know, instead of, you know, the normal bigwigs and whatever. So, no, I'm looking forward to it. But
es wird schon alles gut gehen. Sie wird es überleben, sagt sie.
It'll be fine. It'll be fine. I'll survive.
Die Abgeordnete Dorothee Bär von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat den Abend organisiert. Es geht um Gewalt gegen Frauen. Shelby Lynn ist der Stargast. Shelby Lynn ist zum Gesicht des Rammstein-Skandals geworden. Und der Skandal steht in diesem Herbst 2023 für noch viel mehr. Shelby wird von einem Presseagenturfotografen zur Seite gezogen. Er macht eine Porträtaufnahme, wie von einem Postergirl. Shelby passt hier irgendwie nicht so richtig hin, sagt sie an dem Abend zu uns. Sie wirkt etwas angespannt. Ihr Leben hat sich rasant verändert, seitdem sie die Vorwürfe öffentlich gemacht hat. Der Abend im Bundestag, er ist weit weg von ihrer Kleinstadt in Nordirland und ihrem Leben dort. Shelby sagt, ihre Mutter Gemma hat ihr schon als Kind einen strengen moralischen Kompass mitgegeben.
I have always had really strong morals, that would be Mom.
Sie sagt, sie habe schon immer ganz krass unterschieden. Entweder ist etwas richtig oder falsch. Dazwischen gibt es nichts.
You know, it's either right or it's wrong. There is no in between. You're either all for something or not at all. Yeah, that's just, I've just always been like that. I've lost a lot of friends for those sorts of...
Deshalb hat sie auch viele Freunde verloren, weil sie wollte nie jemandem etwas vorspielen. Wollte nie nur so tun, als ob sie mit etwas einverstanden wäre, wenn sie es nicht ist.
I'm much happier being my most true, authentic self and not having to change that for anyone.
In ihrer Kleinstadt arbeitet sie als Sozialarbeiterin und sagt, sie verdiene etwa 28.000 Euro netto im Jahr. Nicht sehr viel, um große Sprünge im Leben zu machen. Und vor allem nicht genug, um sich teure Anwälte leisten zu können, gegen einen so mächtigen Gegner wie Till Lindemann. Lindemann hat den prominenten Anwalt Simon Bergmann engagiert. Der gibt der Neuen Zürcher Zeitung im Herbst 2023 ein Interview. Darin sagt er, bei Lindemann hat er eine volle Kriegskasse. Shelby sagt, ihr sei es egal, ob sie wegen der Anwälte pleite geht. Sie hat einen langen Atem. Solange sie ihre Familie hat, hat sie alles, was sie braucht. Shelby wird inzwischen finanziell von einer NGO unterstützt. Nur so kann sie sich wehren gegen die Klagen und die Kriegskasse von Lindemann. Aber der Druck, der auf ihr lastet, lässt im Herbst 2023 nicht nach. Die Fans, die Anwälte, die Öffentlichkeit.
Ja, einen wunderschönen guten Abend.
Unter diesem Druck hält sie an diesem Abend im Deutschen Bundestag ihre Rede. Im Publikum Abgeordnete, die Bundestagsvizepräsidentin, FrauenrechtlerInnen und JournalistInnen. Shelby ist hörbar nervös.
Sorry, pardon me. This is not very cohesive. It's a bit all over the place again, like my last speech. But I think it's better that way. I think it's better that way. It's not fake. It's not structured. This is just the cold, hard, honest truth that we live in a world that's tailored to cis white men, and women are an afterthought, and everything else that falls below that.
Shelby sagt, dass die Welt zugeschnitten ist auf den weißen, heterosexuellen Mann. Frauen und alle anderen stehen darunter.
None of that matters. It's tailored to the cis white men.
Dorothee Bär von der CSU führt durch den Abend. Gewalt gegen Frauen, kein neues Thema. Aber die Unionsfraktion hat es durch Shelby an diesem Abend für sich zu einem gemacht. Die Politikerin und Shelby Lynn stehen vor pink-blauen Aufstellern, auf denen groß das Logo der Union zu sehen ist. Alle Augen sind auf Shelby gerichtet. Sie trägt silberne Ohrringe, ein ordentliches schwarzes Kleid und unauffällige schwarze Absatzschuhe. So gar nicht typisch für sie.
And how did you experience the reactions?
Immediately I was met with the most vile hate.
Shelby erzählt, wie sie kurz nach Beginn des Skandals sofort die widerlichsten Drohungen bekommt. Auch Morddrohungen.
I get a death threat, I get called. I wouldn't even repeat the words in my own daily life. They're that vile. If I wasn't the person I am, I have a really thick skin and I know that I can handle it. I know for a fact other girls wouldn't be here today. If it was someone else, they wouldn't be able to handle it.
Nach ihrer Rede sind wir mit Shelby verabredet.
So how is your life right now?
Good, yeah. I don't really have any complaints. Things are good. My family's good. Everything's fine. Everything's great. I don't really know how to expand or elaborate on that.
Shelby stockt dann im Interview ein bisschen.
I mean, you said on the stage, you said you have a really thick skin.
Yeah.
Could be as thick not, as you think.
I'm not as tough as I make myself out to be. So I've been like talking and everything all day. I'm now getting really worked up all of a sudden. If you can stop, please, for 2 seconds.
Of course.
Der Druck auf Shelby ist hoch. Erst recht an diesem Tag. Sie möchte, dass wir die Kamera ausschalten. Sie muss weinen. Danach erstmal Funkstille. Rammstein, Row Zero, ist ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung. Folgt und abonniert unseren Podcast, damit ihr keine weitere Folge verpasst. AutorInnen sind Elena Kuch, Sebastian Pittelko, Nadja Mitzgard und Daniel Drepper. AutorInnen dieser Folge Nadja Mitzgard, Sebastian Pittelko, Elena Kuch. Dramaturgieberatung Klaus Urich, Skriptberatung Marlene Halser, juristische Beratung Klaus Siegmann. Distribution Nils Kinkel. Musikberatung Hanna Brünjes. Komposition Michael Dommes. Aufnahme Michael Viol und Falk Andreas von We Are Producers. Finale Mischung Jakob Bettner. Regie und Producer Sandro Schröder. Redaktion Volkmar Kabisch. Norddeutscher Rundfunk 2024. In einer früheren Version des Podcasts waren mal mehr Songs von Rammstein zu hören. Die mussten wir aus Urheberrechtsgründen an einigen Stellen ersetzen. In dieser Folge haben wir diese Songs zitiert. Titel: Wilder Wein, Demo-Version von Rammstein aus dem Jahr 1994. Titel: Weißes Fleisch. Komponisten und Textdichter sind Richard Z. Kruspe, Paul Landers, Christoph Dom-Schneider, Till Lindemann, Oliver Riedel, Dr. Christian Lorenz. Der Song ist aus dem Album Herzeleid aus dem Jahr 1995. Verlage: R. Kruspe, P. Landers, T. Lindemann, C. Lorenz, O. Riedel, C. Schneider, GbR. Titel: Engel. Komponisten und Textdichter sind Richard Z. Kruspe, Paul Landers, Christoph Dom-Schneider, Till Lindemann, Oliver Riedel, Dr. Christian Lorenz. Aus dem Album Sehnsucht von 1997. Verlage: Discoton Musik Edition GmbH. Tam Tam Musikverlag. Rammstein Musikverlag: R. Kruspe, P. Landers, T. Lindemann, C. Lorenz, O. Riedel, C. Schneider, GbR. Titel: Du hast. Komponisten und Textdichter sind Richard Z. Kruspe, Paul Landers, Christoph Dom-Schneider, Till Lindemann, Oliver Riedel, Dr. Christian Lorenz. Aus dem Album Sehnsucht, 1997. Verlage: Discoton Musik Edition GmbH. Tam Tam Musikverlag. Rammstein Musikverlag: R. Kruspe, P. Landers, Till Lindemann, C. Lorenz, O. Riedel, C. Schneider, GbR. Titel: Pussy. Komponisten und Textdichter sind Richard Z. Kruspe, Paul Landers, Christoph Dom-Schneider, Till Lindemann, Oliver Riedel, Dr. Christian Lorenz. Der Song ist aus dem Album Liebe ist für alle da aus dem Jahr 2009. Verlage: Discoton Musik Edition GmbH, Rammstein Musikverlag, R. Kruspe, P. Landers, T. Lindemann, C. Lorenz, O. Riedel, C. Schneider, GbR.